Dieser Podcast wird unterstützt von Lufthansa Group.
Die Steiermark hat gewählt und die Steirerinnen und Steirer haben die Machtverhältnisse im Land deutlich verschoben. Die FPÖ feiert ihren nächsten großen Wahlsieg.
Die Landtagswahl in der Steiermark hat einen Erdrutschsieg für die Freiheitlichen und ihren Spitzenkandidaten Mario Kunasek gebracht.
Am 24. November 2024 ist nicht nur eingetroffen, was Umfragen schon vorhergesehen hatten, die Prognosen wurden sogar übertroffen. Die FPÖ landet bei der Landtagswahl in der Steiermark mit 35% auf dem ersten Platz. Ein Zugewinn von über 17%.
Auf der Wahlparty der Blauen steht der Spitzenkandidat Mario Kunasek strahlend in der Menge. Neben ihm Parteichef Herbert Kickl. Die Menge jubelt.
Der Finanzskandal in Graz, in dem Kunasek selbst Beschuldigter ist, hat den Freiheitlichen ganz offensichtlich nicht geschadet. Und das, obwohl die Affäre immer bizarrer wird.
Längst geht es nicht mehr nur um 1,8 Millionen Euro Clubgelder, die verschwunden sind. Parallel haben sich Ermittlungen aufgetan, die immer neue Fragen aufwerfen.
Kurze Zeit nach dem sogenannten Würstelstand Ibiza, ebenfalls im April dieses Jahres, wurde der ehemalige enge, wichtige Mitarbeiter von Mario Estachio, der nie wo einvernommen wurde, tot aufgefunden.
Ich bin Lucia Eisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. In der zweiten Folge über den Finanzskandal der FPÖ erzählen wir, wie es in den Ermittlungen weitergeht. Wir sprechen über ein heimliches Tonband, ein Drogenlabor und einen Toten. Und wir fragen, warum die FPÖ die Wahl trotz allem gewonnen hat.
Bevor es losgeht, noch zwei Hinweise. In dieser Folge sprechen wir auch über Suizid. Hilfsangebote finden Sie in den Shownotes. Und es geht in dieser Folge um schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los. Claudia Schönbacher ist heute 49 Jahre alt. Wir sind per Teams mit ihr verabredet.
Ja, mein Name ist Claudia Schönbacher. Ich bin jetzt Stadträtin in Graz. War vorher 9 Jahre lang Gemeinderätin für die FPÖ Graz.
Sie sitzt in ihrem Büro in Graz und wird ganz gut gelaunt. Schönbacher ist gelernte Friseurin. Heute beschäftigen sie eher Spesenkandale als Spliss. Aber ihre perfekt gestylten dunkelroten Locken fallen noch immer ins Auge.
Von Schönbacher haben wir schon in der letzten Folge gehört. Sie ist diejenige, die anfangs versucht hat, die Finanzaffäre in der FPÖ intern aufzuklären. Zusammen mit ihrem Kollegen Alexis Pascutini. Die beiden sind nach dem Abgang der FPÖ-Führung in den Gemeinderat quasi nachgerückt. Dass Schönbacher trotz des Karrieresprungs verstehen wollte, was an den Vorwürfen rund um die Finanzen der FPÖ dran ist, machte ihr in der Partei wenig Freunde.
Und auch wenn man mir einen Kontrollwahn nachsagt, man muss da schon genauer hinschauen. Und da kann man nicht von Kontrollwahn sprechen, wenn man mitten in einem Finanzskandal ist.
Nochmal kurz zur Erinnerung. Der Skandal in der Grazer FPÖ ploppt ja auf, nachdem ein Whistleblower Unterlagen verschickt, die auf dubiose Geldflüsse hinweisen. Es entsteht der Verdacht, dass sich der damalige FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustachio und Clubchef Armin Sippel mit Fördergeldern des Gemeinderatsclubs selbst bereichert haben.
Ein ehemaliger Finanzreferent Matthias Eder zeigt sich daraufhin selbst an. Er allein habe 700.000 Euro für private Zwecke abgezweigt. Und er zahlt sie auch gleich zurück. Aber die Staatsanwaltschaft und selbst viele in der Partei glauben nicht, dass Eder allein gehandelt hat. Auch Schönbacher hält ihn für ein Bauernopfer.
Es war mir immer klar, dass nicht eine Person diese Dinge gemacht haben kann, weil schließlich war nicht eine Person allein zeichnungsberechtigt. Es mussten immer 2 Leute unterschreiben, wenn man Barbehebungen macht.
Die Parteigranden Eustachio und Sippel übernehmen aber zumindest politische Verantwortung und räumen ihre Posten. An ihre Stelle treten dann im Herbst 2021 eben Schönbacher und Pascutini. Die beiden stoßen bei ihren internen Recherchen auf einen FPÖ-Funktionär, der die Geldflüsse eigentlich hätte überprüfen müssen. Roland Lohr. Das ist der, bei dem später NS-Material und Kindesmissbrauchsdarstellungen gefunden werden.
Doch als Schönbacher und Pascutini den Ex-Finanzprüfer Lohr aus der Partei werfen wollen, gefällt das den Mächtigen in der FPÖ gar nicht. Bundesparteichef Herbert Kickl höchstpersönlich und der steirische Landeschef Mario Kunasek sorgen dafür, dass statt Lohr die beiden Aufdecker selbst aus der Partei ausgeschlossen werden. Überrascht ist Schönbacher zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Also ich habe schon ein paar Monate davor für mich gewusst, dass es zu einem Ausschluss kommen wird.
Denn die Stimmung gegen sie und Pascutini wurde immer feindseliger. Die beiden gründen daraufhin ihren eigenen Gemeinderatsclub.
Unterdessen ordnet die Staatsanwaltschaft, die bis dahin nicht viel gemacht hat, ein Jahr nach Bekanntwerden der Vorwürfe mehrere Hausdurchsuchungen an. Die Ermittler beschlagnahmen Terabyte an Daten. Bei Roland Lohr, dem Ex-Finanzprüfer, finden sie das besagte belastende Material. Lohr tritt aus der FPÖ aus, bleibt aber als freier Abgeordneter im Gemeinderat. Wir sind jetzt im Oktober 2022. Und danach?
Also da hat man sich gedacht, wow, jetzt geht was weiter. Nur danach war halt Sendepause. Es hat jedes Mal, wenn man nachgefragt hat, geheißen, ja, wir sind noch immer beim Ausarbeiten dieser Hausdurchsuchungen, beim Aufarbeiten, was man da gefunden hat.
Unsere Kollegin Colette Schmidt vom Standard kennen Sie ja schon aus der letzten Folge. Sie berichtet von Beginn an über die Ermittlungen. Damals vergehen Monate, ohne dass sie irgendetwas Neues erfährt. Erst Anfang 2023 passiert dann was. Die Staatsanwaltschaft beginnt, ihre Ermittlungen auszuweiten. Und zwar auf die Steirische Landespartei. Genauer gesagt auf den Vorsitzenden Mario Kunasek. Also der, der gerade die Landtagswahl gewonnen hat.
Dadurch, dass Mario Kunasek ja im Landtag ist, musste jedes Mal die Immunität auch aufgehoben werden oder er jedes Mal ausgeliefert werden. Und er ist schon dreimal ausgeliefert worden im Laufe der letzten 2 Jahre vom Landtag, damit da ermittelt werden kann.
Dass Kunasek ganz offensichtlich wenig Interesse an der Aufklärung des Skandals hat, das hatten schon die Aufklärer Schönbacher und Pascutini zu spüren bekommen. Damals in der kurzen Episode, in der sie an der Spitze der FPÖ Graz standen.
Weil wir haben dann auch herausgefunden, dass es so Geldflüsse gegeben hat zwischen den Clubfinanzen und eben der Partei, die damals die Stadtpartei-Geschäftsführerin eben veranlasst hat.
Mit den Erkenntnissen über die seltsamen Transaktionen gehen sie damals zum Landesparteichef Mario Kunasek und fragen ihn, was er empfiehlt, wie sie damit umgehen sollen.
Er hat dann gemeint, naja, das war falsch verstandene Loyalität, also da brauchen wir jetzt nicht irgendwie weiter was tun und wir können diese Unterlagen unter einen Stapel Papier geben.
Auch der Ex-Finanzprüfer Roland Lohr hatte ja angedeutet, dass Kunasek von den mutmaßlichen Veruntreuungen in Graz wusste. Und auch, dass es womöglich sogar ähnliche Vorgänge außerhalb von Graz gegeben hat. Mehr als ein Jahr nach Beginn der Ermittlungen nimmt jetzt also auch die Staatsanwaltschaft Kunasek ins Visier.
Die erste Geschichte, wo man gegen ihn anfing zu ermitteln, war wegen Falschaussage und der Nichtherausgabe von Beweismitteln.
Und das ist nur einer von mehreren Verfahrenssträngen gegen Kunasek, sagt unsere Kollegin Colette Schmidt. Der Landesparteichef hatte anfangs ja lückenlose Aufklärung versprochen und gesagt, dass er natürlich mit den Ermittlern kooperieren will.
Die Behörden sind davon offensichtlich nicht ganz überzeugt, weil sie ihm dann nach seiner Einvernahme wegen Falschaussage unter Verdacht genommen haben. Mittlerweile ist er in verschiedenen Dingen wieder als Verdächtiger geführt in diesem Verfahren. Es gibt ein Stammverfahren und mehrere Seitenverfahren.
Eines davon betrifft eine anonyme Anzeige, die im Mai 2023 bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingeht. Darin wirft der anonyme Adressat Mario Kunasek vor, dass er sich sein privates Eigenheim über Parteigelder finanziert habe. Auch in diesem Nebenstrang laufen die Ermittlungen noch. Kunasek streitet alle Vorwürfe ab. Es gilt natürlich, wie auch bei allen anderen Vorwürfen, die Unschuldsvermutung.
Was da genau gelaufen ist, wissen wir auch noch nicht. Tatsache ist, dass es der Anklagebehörde auf jeden Fall wert war, da näher hinzuschauen.
Und während der Kreis an Verdächtigen, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, immer größer wird, gerät die Grazer FPÖ schon in die nächsten Turbulenzen.
Nach dem Rauswurf von Alexis Pascutini und Claudia Schönbacher steht der Club schon wieder ohne Führungsspitze da. Übernehmen soll diesmal ein Mann, von dem man offenbar sicher ist, dass er keine unbequemen Fragen stellen wird. Axel Kasseger. Unternehmer, Burschenschafter und vor allem strammer Parteisoldat. Man hört ihn hier bei einer Rede in Graz.
Ja, liebe Freunde, ganz, ganz herzlich willkommen zu einer Veranstaltung hier bei uns in Graz. Ich darf euch sehr herzlich als Hausherr, unter Anführungszeichen, als Stadtparteiobmann der FPÖ Graz begrüßen.
Axel Kasseger soll endlich Ruhe in die Grazer FPÖ bringen. Anders als seine Vorgänger will er vor allem die Aufmerksamkeit weit weglenken vom Finanzskandal wieder hin zum eigentlichen Programm der FPÖ. Eines der Herzensthemen der Freiheitlichen in Graz ist der Kampf gegen die Drogenkriminalität. Kasecker spricht von der ausländischen Drogenmafia, die er bekämpfen will. Er warnt davor, dass Graz nicht zur Drogenhochburg werden dürfe.
Im Sommer 2023 wird dann etwas öffentlich, das Kasseckers Anti-Drogen-Kampagne in einem sehr seltsamen Licht erscheinen lässt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ein FPÖ-Mitglied und Burschenschafter aus Graz wird festgenommen. Und zwar wegen des Verdachts auf mehrfache Drogendelikte. Wie sich herausstellt, ist der Mann zu dem Zeitpunkt auch schon vorbestraft.
Der hat nicht nur schon eine Verurteilung gehabt wegen Drogenhandel, der hat sich danach gedacht, er macht jetzt weiter und produziert die Drogen gleich selber.
Die Ermittler finden in der Wohnung des Mannes mitten in Graz ein Drogenlabor. Der Mann wird später als Breaking Bad-Burschenschafter in den Medien bekannt.
Der hat Crystal Meth gekocht und hat es auch noch mit einer Begeisterung erzählt beim Prozess, wie er das genau chemisch gemacht hat. Er hat natürlich bestritten, dass es genau Crystal Meth war, sondern eh was Ungefährlicheres und das, aber verurteilt wurde er wegen der Herstellung von Drogen jetzt auch.
Beim Prozess, den unsere Kollegin begleitet hat, wird der Mann verurteilt. Mittlerweile ist das Urteil auch rechtskräftig. Nach seiner Verhaftung wird er per Notverordnung aus der Partei ausgeschlossen. Der Mann war allerdings nicht irgendwer in der Partei. Er ist ein Verwandter von niemand Geringerem als Axel Kasecker, der ja angetreten war, um die ramponierte FPÖ Graz zu sanieren. Kasecker, der zeigen wollte, wie hart seine Partei gegen die ausländische Drogenmafia kämpft. Die beiden kennen sich gut, waren auch in derselben Burschenschaft.
Es ist einer der vielen Vorgänge in der Grazer FPÖ, der irgendwie mehr nach Netflix-Stoff klingt als nach der Realität. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb die ganzen Skandale der FPÖ so wenig schaden. Das Ganze klingt einfach zu verrückt.
Während die Grazer FPÖ also von einer neuen Affäre erschüttert wird, geht bei den Ermittlungen zum Finanzskandal wieder mal wenig voran.
Letztes Jahr, also 2023 im November, wurde dann, nachdem es auch auf der parlamentarischen Ebene immer wieder mit Anfragen der NEOS und der SPÖ zum Thema wurde, was denn da los ist, hat man dann vom Justizministerium aus einen zweiten Staatsanwalt der fallführenden Staatsanwältin zur Seite gestellt und einen eigenen Datenforensiker. Und wieder hat man sich gedacht, jetzt wird was weitergehen, weil die haben einfach zu wenig Leute dort.
Doch immer wieder, wenn unsere Kollegin Colette Schmidt nachfragt, heißt es, nichts Neues.
Zum Jahresende 2023 taucht dann ein Gutachten auf von einem Finanzexperten, der die Clubfinanzen der Freiheitlichen in Graz untersucht hat. Darin stellt der Gutachter ein hohes Maß an Verschleierungsenergie bei der FPÖ fest.
Wo man sich gedacht hat, aha. Und dann hieß es aber von der Staatsanwaltschaft, na, da kommt aber noch ein Ergänzungsgutachten.
Doch auch dieses Ergänzungsgutachten lässt erstmal auf sich warten. Und wieder sind es die abtrünnigen FPÖ-Leute rund um Claudia Schönbacher und Alexis Pascutini, die neuen Wind in die Sache bringen.
Es ist ein Abend im Frühjahr 2024. Draußen ist es schon dunkel. Ein paar Leute kommen aus dem Grazer Rathaus. Es sind Alexis Pascutini und seine Kollegen aus dem korruptionsfreien Gemeinderatsclub.
Es war ein fürchterlich kalter Tag, regnerisch und sehr, sehr windig, und wir haben uns entschlossen, also nach der Clubsitzung, die hat bis rund 9:30 gedauert, noch etwas essen zu gehen.
Die meisten Restaurants haben schon zu. Aber auf dem Hauptplatz steht eine Bude, in der Wurst und Bier verkauft werden. Ein Würstelstand. In der Dunkelheit sehen Pascutini und die anderen, dass dort ein Mann steht. Fast hätten sie ihn nicht erkannt. Die Haare sind gewachsen, er trägt ein Vollbart. Aber doch, es ist Matthias Eder.
Der Finanzreferent, der sich vor ungefähr 2,5 Jahren selbst angezeigt hat. Angeblich, weil er 700.000 Euro Fördergelder veruntreut hat. Allein. Der treue FPÖ-Mann, den Alexis Pascutini und seine Leute für ein Bauernopfer halten.
Am Anfang war er aggressiv, er war ungut, er hat uns beleidigt, er hat uns bedroht.
Trotzdem stellt sich Matthias Eder zu Pascutini und seinen Leuten an den Tisch. Irgendwann beruhigt er sich.
Herr Eder hat dann begonnen, alles Mögliche zu erzählen, ja, was den Finanzskandal betrifft. Also er hat von sich aus begonnen, über diesen Skandal zu sprechen.
Matthias Eder redet und redet, mit gelockerter Zunge. Er erzählt so offen, dass zwei Personen aus der Gruppe auf den Aufnahmeknopf auf ihren Handys drücken. Sie zeichnen das Gespräch mit Matthias Eder auf, das mehr als 3 Stunden dauert.
Und irgendwann sagt er dann auch, natürlich war ich nicht allein. Wer glaubt denn sowas, dass ich allein 700.000 Euro veruntreue? Der hat das im breiten steirischen Dialekt gesagt. Ich mache das jetzt nicht so nach, damit auch unsere deutschen ZuhörerInnen das verstehen. Er hat auch gesagt, Er hat für diese Eierdodeln, das ist auch ein sehr nicht charmantes Wort für Menschen, den Kopf hingehalten, auch das sagt er.
Unserer Kollegin Colette Schmidt wird später ein Transkript von der Aufnahme zugespielt. Darin belastet Matthias Eder vor allem Mario Eustachio, den einstigen FPÖ-Vizebürgermeister. Und er lässt offen, wer noch in der Affäre mit drin steckt.
Er hatte ein großes Redebedürfnis an diesem Abend, wollte sozusagen einige Dinge gerade rücken, glaube ich.
Pascuttini und die anderen fordern Eder mehrmals auf, mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber Eder sagt, die Wahrheit ist so bitter, dass sie uns allen wehtut. Irgendwann wendet er sich auch direkt an Alexis Pascuttini und sagt ihm etwas, das wie eine Warnung klingt.
Also dass irgendwann in seinem Leben mir etwas ganz, ganz Schlimmes passieren wird. Ja.
Die Warnung seines ehemaligen Parteikollegen hinterlässt bei Pascuttini ein ungutes Gefühl.
Das habe ich dann schon als Bedrohung empfunden. Also wenn man weiß, dass ich jetzt schon seit 2,5 Jahren federführend daran beteiligt bin, diese ganze Sache eigentlich aufzuklären. Das hat mich dann schon schockiert.
Aber zumindest hat Pascuttini die Drohung auf seinem Aufnahmegerät. Und mehr noch als die Drohung, Matthias Eders Zugeständnis, dass er eben nicht allein gehandelt hat.
Nach der Nacht am Würstelstand übergeben Pascuttini und seine Kollegen die Aufnahme an die Behörden.
Die fallführende Staatsanwältin fand das aber nicht interessant und hat es zunächst zurückgewiesen.
Die Staatsanwältin weigert sich, die Aufnahme als Beweisstück in die Ermittlungen aufzunehmen. Eine weitere der vielen Merkwürdigkeiten im Verfahren.
Ein so wichtiges Beweismittel, also welche Staatsanwältin oder welche Ermittlerin würde denn da nicht zugreifen? Ein so zentraler Zeuge, der als einziger auch gestanden hat, also das muss man ja sofort nehmen und drüber reden mit ihm und das genau analysieren.
Matthias Eder lässt später über seinen Anwalt ausrichten, dass er seine Aussagen am Würstelstand zurücknimmt. Er sei schwer alkoholisiert gewesen und habe in diesem Zustand alles Mögliche gesagt. Richtig sei weiterhin, dass er die alleinige Verantwortung für die 700.000 Euro an veruntreuten Fördergeldern tragen würde.
Bei Alexis Pascuttini bleibt nach dem Abend ein mulmiges Gefühl. Und auch bei seinen Parteikolleginnen und Kollegen.
Mein Mann hat unser Haus Kamera gesichert, vorn, hinten, ganz rundherum.
Für den Fall, dass etwas passiert. Denn natürlich, sagt Claudia Schönbacher, macht sie sich Gedanken darüber, was ihr ehemaliger Parteikollege mit seiner Warnung gemeint haben könnte.
Ich glaube, sowas spricht man dann leichter mal aus, wenn man als Kettenhund benutzt wird, weil vielleicht ist ja auf ihn auch Druck ausgeübt worden, das weiß ich jetzt nicht. Möglich wäre es ja, weil warum nimmt jemand die ganze Schuld auf sich, setzt seine berufliche Karriere aufs Spiel und weiß ja auch nicht, was das dann familiär bedeutet, wenn man das tut. Das hat ja Auswirkungen. Möglicherweise hat der Matthias Eder gewusst, wie massiv Druck ausgeübt werden kann.
Angst habe sie trotzdem nicht, sagt die Stadträtin.
Wenn man sich so einer Angst unterwirft, dann kann man ja nicht wirklich weitermachen.
Aber nur kurze Zeit später passiert dann etwas, das das mulmige Gefühl bei Schönbacher und Pascuttini noch viel weiter verstärkt.
In der Grazer FPÖ überschlagen sich zuerst mal die Ereignisse. Die Staatsanwaltschaft leitet ein neues Verfahren ein, und zwar gegen Roland Lohr, den einstigen Finanzprüfer, bei dem die Beamten ja jede Menge Bilder beschlagnahmt haben. Gegen ihn wird nun wegen sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial ermittelt.
Roland Lohr räumt daraufhin seinen Platz im Gemeinderat. Und an seine Stelle tritt niemand geringerer als Mario Eustachio, der Ex-FPÖ-Vizebürgermeister und Hauptbeschuldigter im Finanzskandal. Ausgerechnet er kehrt jetzt plötzlich zurück, als Parteiloser. Am selben Tag, an dem Eustachio sein Comeback verkündet, eine Woche nach dem Treffen am Würstelstand, passiert etwas, das bei vielen in Graz für Entsetzen sorgt. Auch bei Claudia Schönbacher und ihren Kollegen.
Ich habe das ehrlich gesagt eine Woche lang gar nicht fassen können, dass das passiert ist.
Die Polizei findet eine Leiche. Es ist ein Mann Anfang 40, ein früherer enger Mitarbeiter von Mario Eustachio, der ja gerade in den Gemeinderat zurückgekehrt ist. Dieser Mann wird erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Ein Gerichtsmediziner stellt fest, dass es keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen gebe.
Für viele in seinem Umfeld kommt der Suizid völlig überraschend. Auch für Claudia Schönbacher. In ihrer kurzen Zeit als FPÖ-Stadträtin hat sie selbst mit dem Mann zusammengearbeitet. Als sie hört, was passiert ist, kann sie es nur schwer glauben.
Weil ich mal echt nicht sicher war, ob er, der ja sich ein sehr smartes Bild von sich selbst nach außen aufgebaut hat, ob er das wirklich selbst gewesen sein kann.
Natürlich weiß man nie, was die Beweggründe eines Menschen sind, der sich das Leben nimmt.
Im Journalismus berichten wir auch nur in Ausnahmefällen, wenn sich Menschen das Leben nehmen. Aber dieser Suizid wirft einfach zu viele Fragen auf. Wurde der Mann womöglich unter Druck gesetzt, weil er in seiner Zeit als enger Mitarbeiter im Büro von Mario Eustachio zu viel mitbekommen hat?
Also es gibt auf jeden Fall keine Nachricht des Mannes, warum er das getan hat oder irgendeine Erklärung.
Und noch etwas kommt unserer Kollegin Colette Schmidt seltsam vor.
Ich habe dann damals bei der Staatsanwaltschaft angerufen und nachgefragt, ob man diesen bedenklichen Todesfall, so heißt das immer offiziell im Polizeisprech, ob man den auch untersucht im Zusammenhang mit der Finanzaffäre und ob er einvernommen wurde eigentlich als Zeuge von jemand, der ja da mittendrin saß in einem Bereich, wo mutmaßlich etwas passiert ist, was untersucht wird. Und die erste Antwort war damals, den Namen hätten die noch nie gehört. Da war ich dann wirklich schockiert, weil immer gedacht, wie ermitteln die?
Warum wird einer, der jahrelang eng mit dem Hauptbeschuldigten in der Finanzaffäre zusammengearbeitet hat, nicht als Zeuge befragt? Später erklärt die Staatsanwaltschaft, sie hätte den Namen doch gekannt und eine Einvernahme des Mannes schon angeordnet gehabt. Zur Befragung kam es dann aber nicht mehr, weil sich der Mann ja das Leben genommen hat.
Sie möchten Ihre Geschäftsreisen effizient organisieren und dabei von attraktiven Prämien profitieren? Buchen Sie ab sofort weltweite Flüge, Hotels und Mietautos mit Business to go von der Lufthansa Group in Kooperation mit Navan. Melden Sie sich jetzt bei navan.com/business-to-go an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro Fluggutscheins von Austrian Airlines.
Es ist ein weiteres von vielen Fragezeichen in den Ermittlungen, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit über 2 Jahren laufen. Warum wurde der Mitarbeiter nicht viel früher vernommen? Wieso nimmt die Staatsanwaltschaft die Aufnahme mit dem Geständnis eines wichtigen Zeugen nicht an? Und wieso ziehen sich die Ermittlungen dermaßen lange hin? Auch unsere Kollegin hat hier keine Antwort, aber sie sieht mehrere mögliche Erklärungen.
Die eine wäre wenig schmeichelhaft für unsere Justiz und für die Staatsanwaltschaft. Und ich bin keine, die im Bausch und Bogen die Justiz verurteilt, weil ich weiß, dass da sehr viele integre Menschen hart arbeiten in diesem ganzen System. Und in Kärnten sind sie sicherlich, wie auch in anderen Staatsanwaltschaften, sehr unterbesetzt gewesen. Also deswegen ja auch, dass man für so einen Fall überhaupt eine Zeit lang nur eine Staatsanwältin hatte, finde ich eigentlich schon einen Skandal.
So oder so, genutzt haben die Verzögerungen wohl vor allem der FPÖ. Immerhin fanden in diesem Jahr in Österreich gleich mehrere wichtige Wahlen statt.
Also das ist, wenn man jetzt böse denkt über den Einfluss von politischen Parteien, man kann feststellen, für die FPÖ ist das alles sehr gut, dass das vor der Nationalratswahl, vor der Landtagswahl nicht zu Anklagen kam.
Also angenommen natürlich, es kommt zu Anklagen. Die FPÖ argumentiert natürlich, dass auch ihr das lange Verfahren schadet, weil ja ohnehin nichts dran sei. Auch die abtrünnigen Ex-FPÖ-Leute rund um Pascutini und Schönbacher können nicht verstehen, warum der Fall dermaßen lang bearbeitet wird. Im August 2024, also vor rund 4 Monaten, legen sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die leitende Staatsanwältin ein. Wegen der vielen unerklärlichen Verzögerungen, wie Pascutini sagt.
Also man hat mit der Hausdurchsuchung ein Jahr gewartet nach Aufkommen der ersten Vorwürfe. Man hat dann halt ewig lang keine Konten geöffnet, die werden jetzt geöffnet. Man hat halt wirklich viele Dinge zeitlich aus meiner Sicht rausgeschoben, warum auch immer. Man hat halt wirklich einfach nicht so konsequent an dieser Sache gearbeitet, wie sich die Sache eigentlich verdient hätte. Immerhin geht es um sehr, sehr viel Steuergeld.
Nur wenige Wochen nach der Beschwerde lässt sich die Staatsanwältin nach Wien versetzen. Angeblich auf eigenen Wunsch. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Der Staatsanwalt, der der leitenden Ermittlerin schon im November 2023 zur Seite gestellt worden war, übernimmt nun den Fall.
Und jetzt sagen wir schon das 3. Mal in 3 Jahren, aber jetzt geht was weiter. Er hat nämlich schon 40 neue Zeugen beantragt zur Einvernahme.
Der neue Staatsanwalt will offenbar mehr aufs Tempo drücken. Ihm stehen auch die Aufnahmen vom Würstelstand zur Verfügung, nachdem die Oberstaatsanwaltschaft diese im Frühsommer schließlich doch sicherstellen ließ. Und dann kommt es im Grazer Rathaus zum Showdown zwischen dem Hauptbeschuldigten Mario Eustachio und seinem ehemaligen Parteifreund Alexis Pascutini.
Also ich bin nach Graz gefahren, weil diese Sondersitzung des Gemeinderats anstand des Stadtparlaments.
Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta. Sie kennen ihn auch schon aus Folge 1. Er ist vor rund 2 Wochen nach Graz gereist, weil die liberalen Neos dort eine Sondersitzung des Gemeinderats einberufen haben. Es geht um die Finanzaffäre der FPÖ.
Und man muss sich das so vorstellen, in dem altehrwürdigen Rathaus gibt es diesen schönen holzgetäfelten Saal. Und dort kam der Gemeinderat zusammen, vorne sitzt die Stadtregierung, in der Mitte die kommunistische Bürgermeisterin Elke K.
In einer Ecke des Saals sitzt Alexis Pascottini mit seinen Kollegen vom korruptionsfreien Gemeinderatsclub. In einer anderen Ecke Mario Eustachio, der ja als Fraktionsloser in den Gemeinderat zurückgekehrt ist. Und dann beginnt die Sitzung.
Es ging um einen Aspekt dieser Finanzaffäre, nämlich die Verwendung der Verfügungsmittel. Verfügungsmittel sind ein zusätzliches Budget, was Stadträten zusteht.
Diese Verfügungsmittel sind ein zusätzliches Trancherlgeld, wie man in Österreich sagt, für die Stadtpolitiker. Also ein Budgettopf, aus dem Sachen im Bereich ferner Liefen gezahlt werden. Stadträte können sich da zum Beispiel Spenden für Matura, also Abibälle, rausnehmen oder den Blumenstrauß abrechnen, mit dem sie einen langjährigen Mitarbeiter verabschieden. Dinge, die eben klar mit dem Job in Verbindung stehen und die man aber nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen soll. Und eben um diese Verfügungsmittel geht es in der Sondersitzung. Und zwar unter anderem darum, was sich Mario Eustachio alles darüber hat abrechnen lassen.
Da wurden beispielsweise Wein in größeren Mengen geordert, auch Reisen teilweise ins Ausland. Und das Skurrilste, was mit diesen öffentlichen Geldern angeschafft wurde, das ist eine Vakuumpumpe.
Vakuumpumpe, das wissen wir übrigens alle nicht wirklich, was es sein soll und wofür ein Gemeinderatsclub das braucht. Falls Sie uns da weiterhelfen, freuen wir uns über Zuschriften. Jedenfalls hat diese Vakuumpumpe 88 Euro gekostet. So steht es in einer Spesenliste, die inzwischen in den Ermittlungsunterlagen aufgetaucht ist. Und aus dieser Liste liest Alexis Pascottini in der Sitzung vor.
Für Wein hat Mario Eustachio demnach rund 32.000 Euro ausgegeben. Neben Ausgaben für Skiurlaube in Chamonix und Flachau stehen dort auch seltsame Ein- und Ausgänge. Bargeldeinzahlungen und Behebungen, die am selben Tag stattgefunden haben. Teilweise von bis zu 15.000 Euro. Wofür die waren? Unklar.
Und dann gibt es da noch einen besonders skurrilen Punkt auf der Liste. Mario Eustachio, so steht es dort, hat nämlich auch Faschings, also Karnevalskostüme, für sich und seine Mitarbeiter über diese Spesenliste abgerechnet.
Da gibt es legendäre Fotos, dass sie 2017 alle geschlossen als Häftlinge gingen. Also alle mit so gestreiften, wie aus einem Stummfilm, Häftlingsanzügen mit Handschellen und mitten unter ihnen war eine Polizistin zu sehen. Also ich glaube, das war eine Sekretärin vom Club. Da gibt es noch immer Fotos, die man im Internet findet, wenn man googelt.
Ein anderes Mal, sagt unsere Kollegin Colette Schmidt, haben sich Eustachio und seine Leute dann als Mafiosi verkleidet.
Nein, es wird nicht nach dem Mafia-Paragraphen ermittelt in diesem Verfahren. Das muss ich dazu sagen. Aber diese Kostüme haben natürlich dann nachher beim Rücktritt für Häme gesorgt.
In der Sitzung, in der all das verhandelt wird, hält Alexis Pascottini dann auch noch eine Rede vor dem versammelten Gemeinderat.
Da war er dann doch sehr emotional. Er hat den anwesenden Mario Eustachio direkt angesprochen. Das war sozusagen direkt eine Auseinandersetzung, weil Eustachio dann auch dazwischen gesprochen hat. Beide waren sehr erregt.
Unser Kollege Oliver Dasgupta sitzt ganz hinten und verfolgt den Schlagabtausch.
Der war bisweilen wirklich spektakulär.
Mario Eustachio wiederum holt zum Gegenschlag aus. Er präsentiert an diesem Novembertag ein neues Gutachten, das die Clubfinanzen der Grazer FPÖ unter die Lupe genommen hat.
So ein Gutachten gab es ja schon, das hatten wir kurz erwähnt. Dort wurde ein hohes Maß an Verschleierungsenergie bei der FPÖ festgestellt. Danach hatte die Staatsanwaltschaft allerdings noch ein Ergänzungsgutachten angefordert.
Und da steht auf einmal drinnen, dass zum Beispiel die Spesen vom Herrn Eustachio, die sogenannten Verfügungsmittel, wie das heißt, dass die alle bestimmungsgemäß verwendet wurden. Und das ist irrsinnig entlastet für Herrn Eustachio.
Das Gutachten liegt unserer Kollegin Colette Schmidt vor. Warum es entlastend sein soll, das können Sie nicht ganz nachvollziehen. Wir haben ja schon gehört, was Eustachio sich alles hat abrechnen lassen. Skiurlaube, Faschingskostüme, teurer Wein.
So selbst wenn das vielleicht strafrechtlich kein Problem ist, es ist sicher nicht ganz konform mit der Richtlinie der Stadt Graz. Es sind alle Belege immer nach einem Jahr vernichtet worden. Vernichtet. Warum tut man denn das? Also jeder von uns behält seine Steuerunterlagen mindestens 7 Jahre auf.
Nach der Sondersitzung bleiben viele Fragen offen. Klar ist, über das Spesenkonto von Mario Eustachio sind Zehntausende Euro in Dinge wie Alkohol oder Urlaube geflossen. Inwieweit das strafrechtlich relevant ist, dazu laufen weiter die Ermittlungen.
Und Mitte November, ganz kurz vor der Landtagswahl, wird in dem Verfahren eine neue Zeugin vernommen, die Mario Eustachio schwer belastet.
Als der neue fallführende Staatsanwalt den ganzen Fall in Klagenfurt jetzt übernommen hat, vor wenigen Wochen, haben wir ja schon gesagt, war die Erwartung groß, dass jetzt endlich ein bisschen zügiger ermittelt wird. Und tatsächlich hat er sofort 40 neue Zeugen angefragt.
Unter diesen Zeugen ist eine Frau, die jahrelang als Sekretärin für Mario Eustachio gearbeitet hat.
Und da sind jetzt doch sehr interessante neue Details bekannt geworden.
Wir können die Zeugenaussage natürlich nicht überprüfen. Aber was die ehemalige Mitarbeiterin erzählt, ist schon ziemlich brisant. Sie war als Sekretärin unter Mario Eustachio unter anderem für die Handkasse im Club zuständig. So nennt man in Österreich eine Kasse, in der Bargeld aufbewahrt wird.
Diese Handkasse wurde aus Verfügungsmitteln der Stadt für Eustachio gespeist. Und laut der Zeugin wurden alle paar Monate bis zu 8.000 Euro aus dieser Bargeldkasse auf ein Konto überwiesen.
Und dieses Konto hat Eustachio im Namen, aber ohne das Wissen einer engen Angehörigen von sich selbst eröffnet, bei einer Bank, wo er jahrelang selber gearbeitet hat. Und dieses Geld habe er, so die Zeugin, dann für private Zwecke verwendet.
Es sind nochmal neue Vorwürfe, die on top zu allem dazukommen, was bis dahin bekannt ist.
Und falls beim Stichwort Handkasse bei unseren Hörerinnen und Hörern was klingelt, kein Wunder. Auch bei der Spesenaffäre rund um den einstigen Parteichef Heinz-Christian Strache stand im Mittelpunkt die Handkasse, aus der sich mutmaßlich bedient wurde. Und wie es der Zufall will, war der gute Mario Eustachio tatsächlich lange Zeit Finanzprüfer in der Bundespartei. Und zwar von Heinz-Christian Strache. Aber das ist bestimmt nur Zufall.
Die Zeugin, also die ehemalige Sekretärin, äußert sich in der Vernehmung dann auch noch zu dem Mann, der im April des Jahres tot aufgefunden wurde. Der einstige langjährige Mitarbeiter von Mario Eustachio.
Sie sagt, dass sie sicher ist, dass dieser Mann der Whistleblower war. Also der anonyme Hinweisgeber, der damals unter dem Namen FPÖ Grazwatch die Excel-Tabellen verschickt hat, die aus der Buchhaltung der Grazer FPÖ kamen. Also der den ganzen Skandal erst ins Rollen gebracht hat.
Wo wir das letzte Mal noch gesagt haben, wir wissen bis heute nicht, wer das war, der das herumgeschickt hat oder der Anzeigen gelegt hat, vor allem auch, dass das jener Mann war, der sich das Leben genommen hat im April dieses Jahres, der auch ein enger Mitarbeiter war im Büro Eustachio, ein wichtiger Mitarbeiter, ein zentraler.
Und auch Claudia Schönbacher, die Stadträtin, äußert in unserem Gespräch diesen Verdacht. Immerhin kannte sie Eustachios einstigen engen Mitarbeiter.
Möglicherweise war er ja wirklich auch ein Whistleblower oder der Whistleblower schlechthin, weil er anscheinend wirklich alles gewusst hat und sich über alles informiert hat und auch da Unterlagen beschafft hat. Also es macht immer noch ein mulmiges Gefühl bei mir.
Am 24. November finden dann die Landtagswahlen statt. Und naja, wir wissen ja schon, wie die ausgegangen sind.
Der Wahlsieg der FPÖ in der Steiermark am Sonntag, der war noch viel eindeutiger und rauschender, als das eh schon alle Umfragen vorausgesagt haben.
Die FPÖ hat die Landtagswahl in der Steiermark nicht einfach nur gewonnen. Sie hat so richtig abgeräumt. 35% der Stimmen, Platz 1 mit rund 8% Vorsprung, trotz aller Affären und Ermittlungen.
Laut unserer Kollegin Colette Schmidt wurde die FPÖ vor allem wegen regionaler Themen wie der örtlichen Gesundheitsversorgung gewählt. Die Skandale haben für viele Wählerinnen und Wähler kaum eine Rolle gespielt. Und das hat wohl mehrere Ursachen.
Es hat auch einen Einfluss gehabt, dass über diesen Finanzskandal eigentlich außer dem Standard und der Kleinen Zeitung regelmäßig und dann einzelne Magazine hin und wieder ein bisschen niemand berichtet hat.
Und nicht nur das. Auch die politischen Mitbewerber haben den Finanzskandal kaum öffentlich zum Thema gemacht. Mario Kunasek, der ja selbst in der FPÖ-Finanzaffäre als Beschuldigter geführt wird, führt jetzt die Regierungsverhandlungen. Und wird womöglich sogar nächster steirischer Landeshauptmann, also quasi das Pendant zum Ministerpräsidenten in den deutschen Bundesländern.
Unsere Kollegin findet das schon ziemlich seltsam. Egal ob im Gemeinderat oder eben auch im Landtagswahlkampf, Aus irgendwelchen Gründen scheuen auch die meisten Politiker anderer Parteien im Land offenbar davor zurück, den Finanzskandal bei der FPÖ zum Thema zu machen.
Das ist die wirklich spannende Frage. Haben Sie Angst, dass man sich Ihre Spesenabrechnungen ansieht? Oder haben Sie gelernt, einen populären Politiker, wurscht wie viel Dreck am Stecken er hat und wurscht wie sehr wir eigentlich ihn zum Gegner haben, greift man nicht an im Wahlkampf, weil das kommt zurück.
Die Frage ist aber auch, warum die Wählerinnen und Wähler die Vorgänge in der Grazer FPÖ offenbar nicht abgeschreckt haben. Immerhin geht es ja nicht nur um ein paar Millionen Steuergelder, sondern auch um Kindesmissbrauchsmaterial oder Drogenhandel. Ist man Skandale in der FPÖ am Ende einfach schon so gewöhnt, dass es niemanden mehr groß interessiert?
Es würde bei jeder anderen Partei verfangen. Es würden alle anderen in den Kanon einstimmen.
Drei Jahre lang laufen mittlerweile die Ermittlungen in dem Skandal, der als Finanzkrimi begonnen hat, aber mit seinen vielen Nebensträngen und Parallelentwicklungen viel mehr ist als das. Ein Ex-FPÖ-Mann aus Graz, Roland Lohr, wurde inzwischen wegen des Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterials verurteilt, wenn auch noch nicht rechtskräftig. Ein anderer sitzt, rechtskräftig verurteilt, in Haft, weil er ein Drogenlabor betrieben hat.
Angefangen hatte das Ganze mit 1,8 Millionen Euro Steuergeld. Was damit passiert ist, das hat die Staatsanwaltschaft noch immer nicht aufgeklärt. 18 Personen sind beschuldigt, längst nicht mehr nur aus der FPÖ Graz, sondern auch aus der Landespartei. Darunter Mario Kunasek, der die Wahl gewonnen hat und gute Chancen hat, nächster Landeshauptmann in der Steiermark zu werden. Immer wieder hat sich das Verfahren verzögert. Angeklagt ist auch nach 3 Jahren noch niemand, was wohl vor allem den Freiheitlichen nutzt.
Die abtrünnigen FPÖler rund um Claudia Schönbacher und Alexis Pascutini wollen sich trotz Drohung nicht einschüchtern lassen.
Ja, also wenn man sich den ganzen Finanzskandal ansieht, also da geht es jetzt nicht nur darum, dass ein paar Politiker gut auf dem Rücken der Allgemeinheit gut gelebt haben. Da geht es eigentlich um sehr, sehr viel mehr, wenn man sich die ganzen Nebenschauplätze ansieht. Und man denkt sich dann natürlich von ab und zu, vielleicht wird es irgendwann die Revanche dafür geben. Ja. Aber das muss man dann verdrängen. Man hat sich ja auch bewusst für diesen Weg entschieden. Es hätte immer die Möglichkeit gegeben, dass man bei der Polizei den Mund hält, dass man eben auch nichts sagt, dass man keine Anzeigen einbringt, dass man gegenüber der Staatsanwaltschaft sozusagen nur das Allernotwendigste tut. Diesen Weg haben wir nicht gewählt. Wir haben uns bewusst entschieden, mit der Staatsanwaltschaft, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Und ja, also man verdrängt das natürlich ein bisschen, bereitet sich aber natürlich auf die eine oder andere Konsequenz, die daraus irgendwann erwachsen könnte, natürlich schon vor.
Und offenbar nehmen die Ermittlungen ja gerade an Fahrt auf. Wie es in der FPÖ in Graz weitergeht, das werden wir sehen. An der Spitze steht dort nach wie vor Axel Kassecker, dessen Familienmitglied jetzt für Jahre in Haft sitzt, wegen dem Crystal Meth Labor.
Kassecker selbst hat übrigens im September dieses Jahres seine Funktion als außenpolitischer Sprecher der FPÖ niedergelegt. Als Konsequenz, weil er für eine Gruppe an FPÖ-Delegierten eine Reise zu den Taliban nach Afghanistan organisiert hatte. Ach so, und im Umfeld von Kassecker wird auch noch wegen einer Kryptowährungspleite ermittelt. Es geht um Millionen, die offenbar in der Karibik verschwunden sind.
Viel Stoff für weitere Inside Austria-Folgen. Also gut möglich, dass wir demnächst mal wieder über die Grazer FPÖ sprechen. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neubert. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Warum nicht Ihre nächsten Geschäftsreisen stressfrei organisieren? Mit Business to go von der Lufthansa Group und Navan planen Sie Ihre Reisen einfach und effizient. Melden Sie sich jetzt bei navan.com/business2go an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro-Fluggutscheins von Austrian Airlines.